Guten Morgen. So, ist schon ein bisschen was her. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal hier war. Vor dreiviertel Jahr? Ja. Letztes Jahr im Herbst, genau. Grüße euch, Raul Hamburger ist mein Name. Vielleicht erinnert ihr euch an mich. Ich habe mich auf jeden Fall an die Straße hier erinnert, weil das war nicht die Schmiedestraße 10, zu der ich heute Morgen gefahren bin. Ich war nämlich erst auf der anderen Rheinseite, ja genau, wie so viele. Aber dann dachte ich, nee, hier war ich nicht letztes Mal. Und dann musste ich nochmal kurz umswitchen. Weil ich bin ja gar nicht aus Duisburg, ich bin aus Mettmann, lebe dort mit Frau und zwei von drei Kindern. Meine Tochter ist ausgezogen schon, die studiert. Und so nimmt das Leben seinen Lauf. Dafür haben wir ein neues Baby an Bord gekriegt, einen Hund. Das letzte Kind hat Fell. Und von diesem Hund habe ich auch etwas mitgebracht, was ich für heute brauche. Das ist nämlich das Gitterchen, womit wir verhindern, dass der Hund immer die Treppe raufgeht. So, ne, der muss das noch ein bisschen lernen und wie so ein kleines Baby-Gitterchen, da darfst du nicht hin und so weiter. Ich hoffe, dass er jetzt nicht hochrennt. Wobei, die kriegt das schon hin, die hat das schon gut gelernt. Aber das ist ein kleines Bild, das ich mitgebracht habe, geht nämlich um geistliches Leben im Alltag. Und ich weiß nicht, ob ihr die Frage kennt, die Texte haben so ein bisschen schon darauf hingedeutet, so sich vom Geist Gottes leiten lassen, nicht den eigenen Begierden oder den eigenen Lüsten irgendwie nachgehen und wie gelingt uns dieser Kampf innerlich. Manchmal wird die Frage gestellt, vielleicht kennt ihr das, wie steht es eigentlich um dein geistliches Leben, lieber Bruder? Und sofort entsteht ein Film in unserem Kopf oder sofort entstehen Gedanken. Wie steht es eigentlich um mein geistliches Leben? Und was zählen wir alles auf? Ja, ich lese Bibel, ich bete, ich gehe in den Gottesdienst, ich gehe in den Hauskreis. Und es fühlt sich so an, als ob Gottesdienst so ein bisschen wie geistliches Leben ist. Also hier, ne, hier findet es statt, wir kommen zusammen, teilen unseren Glauben miteinander, singen Lieder, mal von Beamer, mal von Band oder wie auch immer. Mal sind wir ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber wir sind hier zusammen im Namen des Herrn. Und hier findet so geistliches Auftanken, das wird auch oft benutzt, oder? So, hier kann man auftanken und dann nimmt man Energie mit für die Woche, weil morgen oder manchmal sogar schon heute ab 12.30 Uhr ist ja schon Alltag. Ja, man kommt nach Hause, kochen, Mittagessen und so weiter. Am Nachmittag vielleicht irgendwie die Enkel besuchen oder Freunde besuchen oder spazieren gehen. Und dann ist irgendwie Alltag. Morgen ist, muss man vielleicht zur Arbeit, meine Kinder müssen zur Schule, ich muss einkaufen und auf jeden Fall putzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei uns zu Hause gibt es einen Putzplan. Ja, den haben wir ausgearbeitet. Es gibt für jeden Tag einen Bereich. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag auch. Und dann gibt es unten auch noch, was man wöchentlich, was man monatlich und so weiter, einen wunderbar ausgearbeiteten Putzplan. Samstags ist Garage oder Keller dran. Da wisst ihr, wo ich gestern war. Und da steht dann drin, ne, Montag ist Küche, Dienstag sind alle Bäder, also Grundputz, Bäder täglich, aber Dienstag Grundputz. So, und dann, wenn ich dann Dienstag irgendwie von der Arbeit nach Hause komme oder meine Frau oder wie auch immer, Dienstag ist immer putzen, das ist Alltag. Da habe ich keine Gedanken für, dass ich mal irgendwie sage so, ja, jetzt habe ich eine tief geistliche Erfahrung mit Meister Popper gerade. Habe ich nicht. Da wird geputzt und da passiert nicht viel geistiges Leben, außer ich mache Lobpreismusik an. Mache ich ganz laut Lobpreismusik und dann, bin ich wieder dabei. Aber Dienstagabend muss ich wieder zum Fußball fahren, nämlich meinen Sohn. Der spielt im Nachbarort und da sind immer 15 Minuten hinfahren, weil der nicht im Ort spielt, sondern bei den anderen spielen will. Also 15, 20 Minuten hinfahren, lohnt sich nicht nach Hause fahren. Also warte ich dort die anderthalb Stunden, gehe spazieren und höre dabei gute Predigten. Podcast. Dann bin ich wieder, da kann ich wieder noch ein bisschen nachtanken, ein geistiges Leben so investieren und komme dann abends wieder nach Hause, dann muss man wieder diskutieren, ins Bett gehen und so weiter. Du musst duschen. Ja, 13. Also, er ist 13 Jahre alt, da muss man nochmal erklären, du musst jeden Tag duschen, mein lieber Junge. Da passiert was mit deinem Körper. Und dann ist aber vielleicht am nächsten Abend wieder der Hauskreis Und so ist das Leben eigentlich immer so ein bisschen wie so zwei Welten, wie so hin und her. Und ich komme, wenn ich nach geistlichem Leben gefragt bin, dann kommen mir sofort diese, eine Bibel lesen, wie ich gerade sagte, beten im Hauskreis. Und das trägt mich irgendwie durch die Woche. Jetzt sage ich nicht, dass man nicht grundsätzlich so dieses kleine Gebet zwischendrin oder die Gedanken oder morgens die Stille. Es passiert alles irgendwie so, aber was ist denn beim Aldi an der Kasse? Was ist denn, wenn ich die Spülmaschine ein- und ausräume? Was ist denn, wenn ich mit meinem Sohn zum Fußballtraining fahre? Was ist denn, wenn ich auf Arbeit bin? Was ist denn, wenn die Enkel nerven gerade am Wochenende? Wie, du hast kein Eis für mich gekauft. Was ist denn im Alltag? Wo passieren denn all diese Dinge? Und ich dachte mir, dass ich euch einen Text mitbringe, einen Gedanken mitbringe. Und zwar starte ich mal mit Sprüche 9, Vers 10. Ich lese immer vor. Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor Gott hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Alle Weisheit oder alles, komm mal klar im Leben, alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor Gott hat. Dass Gott wirklich, dass man sagt, wow, dieser Gott, den will ich vor Augen haben. Und diesen heiligen Gott zu kennen, das bringt dann, ich sag mal, oder hier steht, das bringt Einsicht oder das ist Einsicht. Das bringt Verständnis, das bringt, so könnte es vielleicht gemeint sein. So könnte es gewesen sein. Und ich fange mit euch ganz am Anfang in der Schöpfung an. Ganz am Anfang, Genesis 1, direkt ganz vorne. Und ihr kennt es und habt es schon tausendmal gelesen und ihr wisst, wie der erste Vers der Bibel lautet, nämlich... Genau. Wunderbar, vielen Dank. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde war wüst und leer und Finsternis war darüber und so weiter. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht und Gott sah das Licht und es war gut und Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht und es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Gott erscheint also irgendwie in dieser Szene, wird nicht eingeführt, ist auf einmal da und erschafft. Da ist Gott, da ist der Geist Gottes, der über den Wassern schwebt. Da ist dieser Gott, der durch sein Wort plötzlich Dinge schafft, der etwas ausspricht und Sachen kommen in die Existenz. Nicht nur ins Leben, sondern sie sind überhaupt erst dann da. Also ist da dieser Gott und dieser Geist und dieses Wort und irgendwie erinnert das ganz stark an, das nennen wir doch vielleicht Dreieinigkeit und das ist doch der Beweis von Anfang an. Jesus ist schon direkt mit dabei, aber darum geht's mir gar nicht, sondern mir geht's um diesen Schöpfungsakt und dieses, da erschafft Gott etwas und er schafft am ersten Tag, trennt er Licht und Finsternis. Und am zweiten Tag, da trennt er die Wasser voneinander und setzt das eine Wasser ans Himmelsgewölbe, schafft den Himmel und unsere Welt und hat das Wasser hier unten. Und am dritten Tag trennt er Wasser und Land. Und die ersten drei Tage trennt Gott erstmal nur die Dinge voneinander, wie als ob es so zwei Welten gibt. Und es gibt dann das Licht und die Finsternis und es gibt... das obere Wasser, den Himmel und das untere Wasser, die Welt. Und es gibt dann das Wasser und die Landmassen. Und irgendwie schafft Gott Realitäten dadurch, dass er Dinge ausspricht. Und er überlegt sich, wie die Dinge gemacht werden. Und dann fängt er an, die Sachen zu befüllen, die er zuvor getrennt hat. Und am vierten Tag macht er Sonne, Mond und Sterne. Wo passen die rein? In den ersten Tag, in das Licht. In die Finsternis. Die Sonne gibt uns Licht. Wir haben, also rein physikalisch, Licht, Photonen fliegen, treffen auf unser Auge, Millionen und Milliarden von Zellen können das verarbeiten und dein Gehirn und du siehst Licht. So, aber das kommt von der Sonne, die erst am vierten Tag geschaffen wurde, weil er das in den ersten Tag reinsetzt. Gott kreiert Dinge, um das, was er vorher kreiert hat, zu füllen. Sonne, Mond und Sterne erscheinen. Und dann erscheinen alle Tiere oder alle Pflanzen und die Lufttiere und die Wassertiere. Und Gott sieht sich alles an und sagt, boah, das ist wunderbar, das ist wunderbar und das ist wunderbar. Und alles, was er geschaffen hat und erstmal voneinander getrennt hat, füllt er mit Leben und mit seiner Schöpfung. Er füllt alles auf. Und es hat einen Grund. Oder ich sag mal, Gott sieht das alles und guckt sich alles an und sagt, alles ist wunderbar. Diese Geschichte finden wir so in Genesis 1. Okay? Gut. Ihr könnt, wir sind immer noch ganz kurz einen theoretischen Exkurs machen. Wir sind uns alle einig, wir können Genesis 1 jetzt lesen, oder? Wenn ihr jetzt eine Bibel rausnehmt, ihr könnt aufschlagen, 1. Mose 1. Irgendjemand hat das gedruckt. Die Elberfelder Bibelgesellschaft hat das hier gedruckt. Irgendjemand hat das übersetzt. Wir wissen, Martin Luther hat die Bibel von Latein in Deutsch übersetzt und so weiter. Also irgendjemand hat aber auch das Lateinische übersetzt aus dem Hebräischen. Und irgendjemand hat dieses Papyrus, das uns wahrscheinlich nicht mehr vorliegt, aber dieses allererst, also irgendjemand hat vor vielen tausend Jahren sich hingesetzt und das zum allerersten Mal aufgeschrieben. Das kann man nicht von der Hand weisen, oder? Das ist nicht vom Himmel gefallen und jemand hat es gefunden und gesagt, was ist das denn? Ich dachte, McDonald's-Menü, aber ist nicht. Guck mal, das ist ein Papyrus. Guck ich mal rein. Sondern jemand hat sich hingesetzt und das geschrieben, ob Gott das jetzt eingehaucht hat und der Mensch nur die Worte aufgeschrieben hat oder wie auch immer. Oder ob er die Geschichten, die man sich erzählt hat, irgendwann einfach nur mal zu Papier gebracht hat, weil Schrift erfunden wurde. Das ist mir völlig egal. Aber es gab eine Zeit, wo das zu Papier gebracht wurde. Das ist Fakt. Und Fakt ist auch, dass in dieser Zeit viele andere Völker lebten. Nicht nur die Israeliten, nicht nur die Juden, nicht nur die Hebräer, sondern auch die Ägypter und auch die Hethiter und auch die in Asien welche. Und sogar in Südamerika gab es schon Leute wahrscheinlich, die irgendwie unterwegs waren und nicht diesen Gott kannten. Sie hatten nämlich ihre eigenen Götter. Und ihre eigenen Götter hatten Statuen und hatten Tempel und denen wurde geopfert. Und es gab den Gott für die Ernte und es gab den Gott für die Tiere und es gab den Gott für den Krieg und es gab den Gott für die Liebe und es gab den Gott für den Sturm, keine Ahnung, irgendwas. Es gab 1 Million verschiedener Götter und jeder Gott hatte seine Aufgabe und jeder Gott in ihrer Vorstellung hatte einen eigenen Tempel, lebte in einem eigenen Haus, genau wie die Menschen, war irgendwie in ihrer Geschichte, wurde mal erschaffen, könnte auch wieder sterben. Die Götter in der damaligen Zeit hatten alle den gleichen Aufbau. Sie waren irgendwie, hatten sie eine Schublade. Und jetzt kommen die Hebräer und schreiben so eine Geschichte auf von einem Gott, der nicht eingeführt wird, der nicht erklärt wird, wo es heißt, am Anfang schuf Gott und der vorher aber schon da war, der außerhalb von Raum und Zeit ist, der nicht in diese Schublade passt. Eine Geschichte von einem Gott, die sie sich jahrhundertelang und generationenlang immer wieder erzählt haben und die lebendig war und lebendig wurde und sagten, unser Gott ist anders. Unser Gott passt nicht in diese Schublade. Unser Gott ist kein Gott, den man in eine Pyramide stopft und irgendwelche Relikte dazu tut. Unser Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Unser Gott ist größer. Unser Gott ist sogar der einzige Gott, weil all eure anderen Steintypen sind ja... Also Gott, wie wir ihn beschreiben, das ist Gott. Und in dieser Zeit erscheint Gott einem Hirten. Erscheint Gott einem Mann, der in Ägypten aufgewachsen ist, sein Leben verkackt hat, abgehauen ist, als einfacher Hirte in der Wüste versucht, seine Ziegen und Schafe da irgendwie durchzukriegen und mit dem Stock den hinterher rennt und den ganzen Tag irgendwelche Lieder pfeift, keine Ahnung. Und er sieht einen brennenden Dornbusch. Und der brennende Dornbusch spricht ihn an. Mose, Mose, komm her. Was fragt Mose? Wer weiß es? Was fragt Mose diesen Dornbusch? Wie heißt du? Wer bist du? Wer spricht da zu mir? Hey, wer bist du? Und Mose macht das aus folgendem Grund, glaube ich, ist meine Vermutung, in Klammern auch die meines Alten Testamentlehrers, zu dem ich gleich komme. Er will wissen, wer ist das, der da zu mir spricht? In welche Schublade kann ich den packen? Bist du der Gott des Feuers? Bist du der Gott der Tiere? Bist du der Gott der was auch immer? Weil zu der Zeit von Mose war diese Geschichte noch nicht aufgeschrieben. Und er fragt, wer bist du? Ich will wissen, mit wem ich es zu tun habe. Ich will dich einordnen können. Ich will wissen, wer du bist. Bist du der Gott, der mich irgendwie im Alltag, oder bist du der Gott, der irgendwie was Besonderes von, wer bist du eigentlich? Und Gott antwortet, ich bin der ich bin. So steht es in der Bibel. Ich bin der ich bin. Raul sitzt im Alten Testamentunterricht in der Bibelschule in Wiedenest und der Dozent für Altes Testament, Bernd Brockhaus, sagt, ja, schlag doch mal bitte 2. Mose 3, Vers 14 auf und so weiter. Und dann schlagen wir auf, 2. Mose 3, Vers 14, da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin und so weiter. Und dann sagt er, nimmt mal bitte einen Kuli, keinen Bleistift, weil den kann man wegradieren, nimmt einen Kuli und streicht das durch. Und ich so, wie kann ich in der Bibel was durchstreichen? Das kann doch nicht... Das geht doch nicht, ich kann nur diesen Satz da nicht rausstreichen. Und dann sagt er, ja, macht euch keinen Stress. Ich habe das übersetzt, also Bernd Brockhaus, ich habe die Elberfelder übersetzt und die Bibelkommission hat mir nicht erlaubt, die fanden das, haben das nicht verstanden, dass wir den Vers so abdrucken, wie ich ihn übersetzen würde. Und schreib bitte rechts daneben, dort steht nicht, ich bin der ich bin im Hebräischen, dort steht... Ich werde mich erweisen, als der ich mich erweisen werde. Und da habe ich gedacht, na toll, das ist so viel besser. Das ist so viel besser. Was macht das für einen Sinn? Ich bin, der ich bin, oder ich werde mich erweisen, als der ich mich erweisen werde. Ich habe keinen Unterschied rausverstanden, aber es geht am Ende des Tages, geht es an dieser Stelle nicht darum, dass Gott sich präsentiert und sagt, ich bin so und ich bin in diesem Haus oder ich bin nicht in diesem Haus, sondern dass er sagt, ich biete dir eine Beziehungsebene an. Vertrau mir, ich werde mich erweisen, als der ich mich erweisen werde. Du wirst schon sehen, du musst aber selber einen Schritt mit mir gehen. Trau dich, hab den Mut. Und das ist ein völlig neuer Gedanke zu der damaligen Zeit. Ein völlig neuer Gedanke. Nicht nur, dass er nicht in Form und Zeit gepresst ist, sondern dass er sogar eingreifen will und sagt, vertrau mir, ich werde mit dir handeln. Genauso wie ich Dinge ins Leben gerufen und kreiert habe. Ich brauche keine Grenzen. Ich, der unendlich, also Gott, der unendlich ist, der keine Form braucht, weil er einfach Gott ist, dieser Gott entscheidet sich ganz bewusst einzugreifen in die Menschheitsgeschichte. Und zwar von Anfang an. Ganz am Anfang nimmt er Staub, nimmt er Erde, er schafft den Menschen und bläst ihm seinen Lebensatem ein. Und es gibt die stoffliche Welt, alles, was Gott geschaffen hat, Licht, Bäume, Wasser. Wir sind heutzutage in Physik richtig gut, wir können herausfinden, Wasser ist H2O und wie die Moleküle zusammenhalten und wir können alles wunderbar erklären. Gott schafft das und er schafft all diese Dinge, die stoffliche Welt. Aber gleichzeitig ist er ein geistliches Wesen, der in den Menschen seinen Lebensatem, seinen Geist einhaucht. Und es ist, als ob die Dinge, die er macht, von Mal zu Mal komplexer und intensiver werden und fantastischer. Und am Anfang ist es Wasser, H2O, eine Molekülverbindung, ja, mit Energie und so weiter, kann man alles wunderbar berechnen, Wasser. Danach Land, Erde. Erde ist schon ein bisschen komplexer, da ist schon ein bisschen mehr. Dann Bäume, Pflanzen. Und ich weiß nicht, ob ihr mir zustimmen würdet, ein Baum ist ein bisschen komplexer als Erde. Also ein Baum hat Zellen mit Zellkern und Zellwänden und da passiert Osmose und die wachsen und so weiter. Und ein Baum wächst, ist komplizierter als Erde. Und dann ein Baum hat einen Apfel. Da wächst aus einer Information, wächst eine Frucht. Und diese Frucht wächst, um sich zu reproduzieren. Und da sind Samen drin. Und Gott hat das wunderbar gemacht, dass dieser Apfel noch komplexer und komplizierter ist. Und der Apfel ist so wow, da ist DNA ist da schon drin. Das ist unglaublich, wie kompliziert und komplex das ist. Und dann kommt das Tier. Und das Tier ist nochmal, also ich würde sagen, ein Tier ist nochmal ein bisschen komplexer als ein Apfel. So ein bisschen. Hat ein Gehirn, hat Blut, hat Muskeln, Knochen, alles funktioniert. Und dann macht er den Menschen und er erschafft Adam. Und Adam kriegt den Geist Gottes eingehaucht. Und es ist das komplexeste und das fantastischste und das detailreichste Wesen, das Gott gemacht hat. Und er sagte, ey, ich habe alles immer ein Stück besser gemacht, immer ein Stück besser gemacht. Und jetzt steht da Adam und dann geht Gott einen Schritt zurück und denkt sich, ich glaube, das kriege ich besser hin. und schafft die Frau. Und so sind wir zu der Frau gekommen. Eigentlich anders, aber weil es ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte, die steht tatsächlich so hier drin und die muss ich euch ganz kurz vorlesen. Pass auf, es steht, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ja, Adam ist noch allein, komplett allein, rennt da rum, guckt sich alles an, überlegt sich so wunderbare Sachen, ah, schön, Sonnenuntergang. Was weiß ich, vielleicht denkt er, schade, dass ich jetzt hier allein sitze und den Wein allein trinken muss. Wäre schön, wenn jemand bei mir wäre. So, und dann rennt er durchs Paradies und Gott rennt auch durchs Paradies und Gott sagt so, hey, Adam, oder vielleicht einfach nur, hey, weil ist ja kein anderer da, ja, nur Adam, so, hey, und Adam so, hey, so, und Gott denkt so, hey, du bist so allein, bist du traurig, ja, wär schon schön, wenn jemand so bei mir wäre, ich mich austauschen kann, und dann sagt Gott, ja, mega. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allen Vieh und allen Vögeln, aber für Adam fand er keine Hilfe, die ihm entsprach. Puh, Glück gehabt. Also, weil Adams Job war Tierennamengeber. Also wenn ihr Stadt, Land, Fluss spielt, T, Beruf, Tierennamengeber, das war sein Beruf, das gilt. Weil ne, Adam und Gott so, hey, ich mache jetzt alle Tiere und die kommen hier einzeln alle rein, zwei und zwei, das machen wir später, mach dir keinen Stress. Einzeln kommen die rein und du gibst den Namen. Und dann kommt das erste Tier rein und Adam guckt es sich an und sagt so, ich glaube, ich nenne es Pferd. Alles klar, Pferd nehmen wir. Dann kommt das nächste Tier rein und Adam guckt sich an und sagt, Flusspferd. Und der Datenbankengel denkt schon, das ist jetzt wirklich nicht dein Ernst, oder? Was kommt als nächstes? Baumpferd? Kein Pff. So, dann kommt das nächste Tier rein und Adam so, ja, Baumpferd wäre nicht schlecht, Erdpferd wäre auch nicht schlecht. Und Gott so, hey, denk dir mal was Neues aus. Stirnlappenbasilisk. Der Datenbankengel so, wo hast du den her? Ey, das ist, keine Ahnung, wie schreibt man das überhaupt? Mit CK? So. Ey, lass, das wird schon gut. Dann kommt das nächste Tier rein und dann sagt er so, wie könnte das heißen? Reh. Wie wird das geschrieben? R-E-H. Und Gott so, ja, geil, mein Name rückwärts. Herr, H-E-R, R-E-H. Mega, das nehmen wir. So, und keiner ist dabei und er erschafft die Frau. Und das ist gut so, dass er die Frau erschaffen hat, weil wenn es die Frau nicht gäbe, dann wüsste der Mann nicht, was er morgens anziehen sollte. So. Die Schöpfung zeigt uns, dass alles, was existiert, irgendwo hineinpasst. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Die Schöpfung zeigt uns, dass alles irgendwo hineinpasst. Wir haben Erde, wir haben Wasser, wir haben einen Baum, wir haben Tiere. Und das ist alles stoffliche Welt. Das können wir alles erklären, physikalisch, bis heute. Dieses Pressholz mit Vinier drauf, dieses Metall, dieser Teppich, dieses egal was, alle Moleküle, die hier drin stecken, alle Atome, die hier drin stecken, die hat Gott geschaffen. Dinge zerfallen, wachsen wieder zusammen, zerfallen, wachsen wieder zusammen. Wir bestehen aus Kohlenstoff, aus Wasser. Alle diese Bausteine hat Gott geschaffen und sie sind in dieser stofflichen Welt. Und der Mensch ist ein stoffliches Wesen. Und es passiert das Unglaubliche, dass wir diesen Lebensatem von Gott eingehaucht bekommen. Dass wir geistliche Wesen werden. Als einzige Schöpfung. Wir sind die einzigen in der gesamten Schöpfung, die stofflich sind und gleichzeitig geistlich. Und ich glaube daran, jeder Mensch. Das heißt nicht, dass jeder Mensch, oh, dann ist ja jeder Mensch irgendwie mit Gott in Verbindung. Das meine ich damit nicht. Aber erstmal ist jeder Mensch von Gott wunderbar gemacht, auf eine wunderbare Art und Weise, wie wir gebaut sind und was für einen Geist wir in uns hineinbekommen haben. Die Frage ist, wie ich darauf reagiere. Galater hat es gerade gesagt, du kannst so oder so leben. Die Frage ist, wie ich darauf reagiere. Aber wir sind das einzige Wesen, das komplett stofflich und geistlich ist gleichzeitig. Im Hebräischen gibt es gar kein Wort für das Wort geistlich. Wenn man Jesus also jetzt gefragt hätte, Jesus, wie sieht es um dein geistliches Leben aus? Wann bist du im Tempel? Wann liest du Torah? Wann betet ihr 5-mal am Tag? Wie sieht es aus mit den 7 Festen? Was machst du eigentlich, wenn du als Zimmermann gerade arbeitest oder wenn du irgendwie, auch mal auf Toilette musst oder keine Ahnung, wenn du mittags um 12 Durst hast am Jakobsbrunnen? Alltag, was esst ihr? Eher Falafel, vegan, vegetarisch oder doch Fleisch? Und wie sieht es aus, wenn du dann deine Schüler... Jesus würde sagen, geistliches Leben? Ich verstehe nicht. Was meinst du damit? Gibt es denn auch ein Leben, das nicht geistlich ist? Also wenn geistliches Leben im Alltag so ein Satz ist, wie kann Montag Glaube, geistliches Leben gelingen? Gibt es denn dann auch einen Montag, wo es keinen Glauben gibt? Oder einen Glauben, wo es keinen Dienstag gibt? Oder... Also die Frage macht ja schon keinen Sinn für das Denken in der Zeit, in der Jesus da war. Weil wenn alles stofflich ist, alles geschaffen von Gott und alles geistlich ist, dann gehören wir zu beidem. Und zwar immer. Immer. Und das hat Einfluss auf alles, was wir tun. Auf alles, was wir tun, hat das Einfluss. Völlig egal, wie du mit Geld, also es hat Einfluss darauf, wie du mit Geld umgehst, wie du mit Beziehungen umgehst, wie man mit Sexualität umgeht, wie man mit Zeit umgeht, wie man mit Vergebung umgeht, wie man mit Arbeit umgeht, mit Schule, mit Spielen, mit Haushalt, mit Einkaufen. Mit allem ist es verbunden. Alles ist interconnected. Und in Kolosser, ich bin froh, dass du nicht den Vers rausgesucht hast, aber ich nenne ihn. Und alles, Kolosser 3, Vers 17, und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt dem Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles, was ihr tut, sonntagmorgens im Gottesdienst sein, genauso wie nachher den Ofen anmachen fürs Essen, genauso wie die Spülmaschine ausräumen, genauso wie abends Menschen besuchen oder montags einkaufen gehen oder mittwochs im Hauskreis sein oder danach nach Hause fahren oder am Donnerstagmorgen stille Zeit haben oder danach zur Arbeit gehen und danach einen christlichen Podcast hören und danach die Enkel oder die Geschwister oder die Kinder besuchen. Alles, was ihr tut, alles tut im Namen des Herrn. Und das bedeutet, dass ihr euch jetzt vielleicht fragt, okay, wie mache ich es? Wie funktioniert das? Raul, sag mir jetzt habe ich es verstanden. Alles ist, wir Menschen sind geistliche und stoffliche Wesen. Unser Alltag ist die ganze Zeit da, es ist egal, was ich tue, alles soll ich im Namen des Herrn. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Bevor ich euch das sage, wollte ich erstmal nur klar machen, dass das hier, diese Tür, die haben wir in unserem Kopf. Die existiert nicht. Die habe ich jetzt hier aufgebaut. Die ist nicht real. Die geben wir uns aber ganz oft aus einem einfachen Grund, weil wir nämlich die Frage stellen, wer bist du eigentlich? In welche Schublade packe ich dich? In welche Schublade packe ich denn jetzt einkaufen? In welche Schublade packe ich denn Gottesdienst? In welche Schublade packe ich denn meine Begegnung mit Gott? Und ich entscheide ganz schnell in meinem Kopf, packe ich sie hier oder muss ich hier hin? Oder, wie funktioniert das eigentlich? Und ich wollte euch sagen, klar, Bibel lesen, ne, diese ganzen Dinge, wie besteht es um dein geistiges Leben? Ja, Bibel lesen, beten und so weiter. Das sind alles gute Übungen. Aber es sind nur Übungen. Es sind geistliche Übungen, die mir dabei helfen, im Leben klarzukommen. Die mir helfen, meinen Fokus zu schärfen. Die mir nicht die Kraft geben, dass ich morgen den Tag schaffe, sondern das Treffen hier, die Art und Weise, wie wir miteinander uns begegnen, wie wir Gott begegnen, ist ein Bild dafür, wie ich morgen den Menschen begegne beim Aldi an der Kasse. Wie ich meinen Nachbarn begegne, wie ich mir selber begegne. Weil geistliches Leben sind nicht bloß Dinge, die ich tue. Geistliches Leben ist, kommt aus dieser Frage heraus, okay, wie kriege ich denn Gott mehr in meinen Alltag? Dann sage ich dir, stell dir lieber die Frage, Gott, wieso habe ich dich all die Zeit in meinem Alltag nicht wahrgenommen? Du bist ja schon längst da. Gott sagt, hey, ich bin bei dir, immer und überall, egal was du tust, egal wo du bist, ich bin bei dir, weil ich dich geschaffen habe, weil ich dich kenne, weil ich nicht in einer Schublade bin, weil ich nicht nur sonntagmorgens in dieser Stunde hier auftauche, weil ich nicht nur in dem kleinen Gebet auftauche oder nur in der stillen Zeit auftauche. Ich bin auch da nach dem Amen. Ich bin auch da, wenn du dann weitergehst, wenn du mit deiner Frau, mit deinem Mann redest, wenn du mit deinen Kindern redest, wenn du mit deinen Eltern redest. Ich bin auch da, wenn du deine Aufgaben auf Arbeit machst oder wenn du deine Projekte für deinen Ruhestand dir überlegst. Ich bin immer bei dir. Der Alltag ist das geistliche Leben. Und die Frage ist dann nicht, wie kriege ich mehr Gott in meinen Alltag, sondern vielleicht ist das Problem, wie habe ich ihn jahrelang rausgehalten aus meinem Alltag? Wie konnte ich so egoistisch sein und ihn ausblenden und denken, er wäre nicht da? Vielleicht ist Geistlichkeit kein zusätzliches Verhalten, was ihr jetzt machen müsst und noch mehr tun. Und ich kann euch eine To-Do-Liste geben und ihr müsst noch mehr beten und am besten den ganzen Tag beten. Dann, wenn ich dich dann frage, wie ist dein geistliches Leben, dann kannst du sagen, ich bete den ganzen Tag. Wenn ich dich jetzt frage, wie ist dein geistliches Leben, dann kannst du sagen, hey, ich habe heute einen guten Tag gehabt. Ich habe viele Menschen begegnet und ich war immer freundlich zu ihnen. Und ich habe ihnen geholfen und ich habe mein Herz ausgeschüttet. Und ich habe Dienst am anderen gegeben. Und plötzlich ist es eine neue Aufmerksamkeit. Und es ist nicht, wie du deinen Alltag spiritualisieren sollst. Also wie kriegst du mehr Geist in deinen Alltag? Vielleicht musst du einfach aufhören, ihn zu entgeistlichen. Weil Kochen ist etwas ganz tief, ganz, ich bin felsenfest davon überzeugt, Kochen ist etwas ganz, ganz, ganz tief Schöpferisches. Wir erhalten Leben. Wir schaffen etwas und selbst wenn es nur die Fertigpizza im Backofen ist, aber ich halte Leben. Putzen schafft Ordnung, wie Gott Ordnung geschaffen hat. Dass ich meinen Sohn zum Fußball fahre, schafft Beziehung, wie Gott Beziehung mit mir baut. Das ist ein geistlicher Akt, dass ich das tue, dass ich mein Leben so gestalte im Hinblick, dass alles, was ich tue oder sage, im Blick auf den Herrn Jesus sage. Und das, ihr Lieben, ist einfach nur eine andere Perspektive, die ich euch mitgebe, wie Glaube im Alltag funktionieren könnte. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei, dass ihr euren Alltag aufhört zu entgeistlichen und einfach mehr wahrnehmt, wo Gott überall schon wirkt, weil er immer bei euch ist. Amen. Amen.